Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Und plötzlich Krise. Ich freue mich, dass ihr wieder hier reinhört. In der heutigen Folge unterhalte ich mich erstmals mit einer Betroffenen, die leider selbst die Erfahrung machen musste, wie es ist, wenn plötzlich das Kriseninterventionsteam vor der Tür steht. Judith. Mit Judith spreche ich über genau diese Situation und darüber, wie dieses Erlebnis ihr eigenes Leben verändert hat. Judith gibt Einblicke, wie sie die Situation damals erlebt hat, wie sie sie verarbeitet hat und was bis heute davon geblieben ist. Ich bin Judith sehr dankbar für dieses Gespräch und vor allem dafür, dass sie mir einen Blickwinkel ermöglicht, den ich sonst selten auf unsere Arbeit bekomme. Wenn euch diese Folge und dieser Podcast insgesamt gefallen, dann freue ich mich sehr über eine positive Bewertung und wenn ihr diesen Podcast mit anderen Interessierten teilt. Mein Name ist Florian D. Weber. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim heutigen Gespräch mit Judith. Überbringen einer Todesnachricht lautet das Einsatzstichwort an diesem Tag. Und sofort beginnt das Kriseninterventionsteam mit der geeigneten Zusammenstellung eines Teams. Zwei Personen braucht es, die den Einsatz an diesem Abend übernehmen. Viel ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekannt. An einer Kreuzung in Freiburg kam es am Morgen zu einem Verkehrsunfall. Ein Radfahrer wurde von einem nach rechts abbiegenden LKW erfasst. Der Fahrer hat den Radfahrer weder gesehen noch bemerkt. Beim Abbiegevorgang ist er mit dem Radfahrer kollidiert und hat diesen tödlich verletzt. Die Polizei möchte sich nun auf den Weg machen, den Angehörigen die schreckliche Nachricht zu überbringen. Sie bitten das Kriseninterventionsteam um Unterstützung bei der anschließenden Betreuung der Angehörigen. Also machen sich an diesem Abend zwei ehrenamtliche HelferInnen auf den Weg zur Polizeidienststelle und von dort gemeinsam mit der Polizei in den Einsatz. Es ist früher Abend, als Judith ihre beiden Kinder gerade langsam aber sicher fürs Bett fertig macht. Sie warten noch darauf, dass Judiths Lebenspartner von einem beruflichen Termin in Basel zurückkommt und die drei an diesem Abend noch besucht. Plötzlich klingelt es an der Tür und Judiths Sohn läuft voller Vorfreude auf den Besuch zur Tür. Doch vor der Tür steht nicht der erwartete Besuch. Da stehen zwei Männer von der Polizei. Judiths Sohn erschreckt sich und holt sofort seine Mutter dazu. Und plötzlich Krise.
Ich habe da die letzten Tage auch nochmal drüber nachgedacht, weil ich ja wusste, dass wir uns treffen. Und dann fiel mir auch auf, dass ich eigentlich gar nicht mehr wusste, wie die plötzlich in die Wohnung kamen. Mhm. Die waren dann plötzlich da. Aber genau, also das war 2007. Genau, da ist mein damaliger Lebenspartner tödlich verunglückt. Und was wir zu dem Zeitpunkt noch nicht wussten, genau, ich habe eben zwei Kinder, die waren damals 8 und 5. Und es war abends, so 19 Uhr, zu Bett geht Zeit langsam und mit den Kids im Bad. Und es hat geklingelt an der Tür und mein Sohn rannte ganz begeistert an der Tür, weil der dachte, mein Lebenspartner käme jetzt, den haben die geliebt über alles. Und dann riss der die Tür auf, so splitterfasernackt, wie er war. Der ist mir so davon geflutscht da im Bad. Und so, Yippie, er kommt oder sowas, hat er noch geschrien, vergesse ich nie. Und reißt so die Tür auf und dann kam er wieder oder ruft so, Mama, da sind zwei Männer. Okay, bin ich hingelaufen und dann stand die Polizei vor der Tür. Und was schon mal befremdlich ist. Und genau, die fragten dann, ob ich einen Mario, ob ich den kenne. Sag ich, ja, klar, ist was passiert. So. Und dann, ja, ob sie reinkommen dürften. Nee, dürfen sie nicht. Weil gibt ja keinen Grund eigentlich. Ja, okay. Und dann, ja, genau, also kurz und gut, das dauert ja so ein bisschen. Und ich habe die dann irgendwie doch reingelassen. Und dann stellte sie irgendwann, habe ich gedacht, okay, muss ja schon ein schlimmerer Unfall gewesen sein. Und dann haben die mir eben die Nachricht überbracht, dass er tödlich verunglückt ist. Und in dem Zusammenhang kam dann eben das Interventionsteam, was dann irgendwann plötzlich in der Wohnung stand. Ich habe keine Ahnung, wo die herkamen. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich die habe reinkommen sehen. weil ich bin komplett zusammengebrochen.
Ja.
Also ich habe erstmal versucht, die Polizisten wieder rauszuschieben. Dann habe ich denen erklärt, dass nicht sein kann, dass ich täuschen müssen. Ich glaube, das ist auch so ein klassisches Verhalten und bin dann irgendwie so zusammengeklappt. Genau, und mein Sohn daneben mir immer so an mir gezogen, was ist denn los und, hä, und was haben die jetzt erzählt? Und dann waren da plötzlich noch zwei Personen im Flur, von denen ich nicht weiß, wo die herkamen. Und genau. Mhm. Und eine von den beiden Personen fragte mich dann auch, weil mittlerweile meine Tochter aus dem Bad rief, die hatte ich nämlich unter der Dusche vergessen. Genau, eine von diesen beiden Personen fragte mich dann auch, ob da noch ein Kind sei. Mhm. Also das sind so Sachen, wo ich mich dran erinnere. Mhm. Aber ich weiß weder, wie die reinkamen. Ich weiß auch komischerweise gar nicht mehr, wann die gegangen sind. Die waren einfach plötzlich da. Mhm. Ja.
Du hast so ganz viele Situationen beschrieben, die ich aus anderen Einsätzen, da können wir gleich gern drauf gucken, total kenne und eben aus der anderen Perspektive. Aber erinnerst du dich noch, wie du das wahrgenommen hast, dass sie da waren? Also
ich weiß komischerweise, dass es ein Mann und eine Frau waren. Mhm. Also das weiß ich noch. Ich könnte ja auch sagen, dass die Frau blond war. Ist total seltsam, wie so ein Hirn funktioniert.
Ja, total, ja.
Aber eben, ich weiß nicht, wie die reinkamen. Und ich in dem Moment hat mich das auch gar nicht, habe ich mir da gar keine Fragen gestellt, weil ich ganz andere Sorgen hatte. Also ja, ich fand es jetzt nicht störend. Ich fand es auch nicht hilfreich erstmal in dem Moment. Da waren halt noch zwei Leute und die haben sich dann um meine Tochter gekümmert. Das war genau, also dass die stand nackt unter der Dusche. Also ja. Dass die erstmal sich da um das Kind gekümmert haben, genau. Das fand ich in dem Moment entlastend, aber ja.
Ja, ich finde es total spannend, dass du sagst, du fandest das nicht störend, aber du könntest jetzt auch nicht explizit sagen, dass es hilfreich war. Und so wie du das beschreibst, kann ich das total nachvollziehen irgendwie, weil was du beschreibst ist ja, und das können sich wahrscheinlich alle gut vorstellen, irgendwie ist so ein Tunnel, in den du ja plötzlich kommst. Also das erklärt ja auch, warum du nicht wahrnimmst, wie die da plötzlich reinkamen, ja, weil es in dem Moment für dich wahrscheinlich nicht die geringste Rolle gespielt hat, oder?
Was Judith hier sagt, müsste mich eigentlich total frustrieren, oder? Sie sagt, dass sie den Einsatz meiner Kolleginnen und Kollegen damals nicht störend fand. Sie hat ihn aber auch eben nicht besonders hilfreich in Erinnerung. Und in der Tat werde ich in solchen Situationen immer wieder gefragt, ob das nicht total bitter ist, wenn man uns nicht wahrnimmt. Oder ob das überhaupt sinnvoll ist, dass wir so eine Arbeit machen, wenn sie gar nicht hilfreich ist in manchen Situationen. Dazu gibt es zwei Punkte, die mir an der Stelle ganz wichtig sind. Frustrierend ist das nicht. Überhaupt nicht. In unseren Einsätzen gibt es kein Schema F, nach dem wir arbeiten können und wo von vornherein klar ist, dass wenn wir dieses oder jenes tun, dieses oder jenes Ergebnis herauskommt. Unterschiedliche Menschen nehmen unsere Einsätze unterschiedlich wahr und es ist vollkommen in Ordnung, wenn manche unserer Betroffenen am Ende sagen, dass es ihnen nichts oder nicht viel gebracht hat. Aber ergibt so ein Einsatz dann überhaupt Sinn? Darauf werde ich im Gespräch mit Judith noch zu sprechen kommen. Hier nur schon ganz kurz vorweg. Ja, es ergibt Sinn. Es geht dann aber vor allem darum, zu erkennen, was die Betroffenen brauchen und auch zu erkennen, wenn diese keine weitere Betreuung durch uns wünschen.
Also ich weiß komischerweise bis heute noch den Namen von dem Polizisten, der mir die Nachricht überbracht hat und so. Man speichert so ganz komische Sachen, ganz seltsame Sachen speichert man ab, aber so vieles außenrum weiß ich nicht mehr.
Mhm. Und dann kommt die Polizei und das ist ja, glaube ich, ohnehin, ich kenne auch diese Situation nur von der anderen Seite. Also wir fahren ja immer wieder bei Einsätzen mit der Polizei auch direkt mit, um Todesnachrichten zu überbringen. Und das Überbringen ist immer eine Aufgabe der Polizei, das macht die Polizei. Die gehen aber natürlich irgendwann wieder, erstens, weil die gar nicht geschult sind, soweit ich das zumindest weiß, jetzt in der Betreuung. Und weil die natürlich auch andere Aufgaben wieder übernehmen müssen. Das heißt, das ist für die schwierig zu bleiben. Das heißt, wir kommen da schon ganz oft mit. Und die Situation, die du gerade beschrieben hast, da erinnere ich mich an ganz viele Szenen, dass die Polizei dann sehr höflich immer fragt, dürfen wir reinkommen? Und die Reaktion ist ganz häufig nein. Also warum? Und wir waren in einem Einsatz, das werde ich nicht vergessen, da hat der Betroffene, den wir da betreuen wollten, hat gesagt, nee,
Sie könnten sich ja einfach eine Uniform angezogen haben und das muss ja gar nicht stimmen. Aus dem Dachfenster raus hat er schon gesagt, aha, nee. Dann hatten die Polizisten wirklich Mühe und haben gesagt, ja, aber da steht unser Auto und ich kann Ihnen den Dienstausweis zeigen, aber dafür müssten Sie bitte an die Tür kommen. So. Und dann hat er gesagt, nee, macht er nicht, er glaubt das jetzt nicht. Mhm. Also dieses, weil du auch gesagt hast, nee, du hast die erstmal nicht reingelassen. Total, ich will nicht sagen typische Reaktion, aber begegnet einem natürlich immer wieder. Das ist ja auch, du bist an einem Abend, bringst gerade die Kinder ins Bett und da stehen zwei Polizisten, die reinkommen wollen. Warum?
Ist auch so unwahrscheinlich. Es ist auch so unwahrscheinlich. Und dann steht da einer und behauptet, ein Mensch, den man ja am Abend vorher noch gesehen hat und der jetzt eigentlich vorbeikommen wollte, der sei tot. Das kann ja gar nicht sein.
Ja.
Also man weiß zwar, dass man den ganzen Tag versucht hat, den telefonisch zu erreichen, aber gibt ja alle möglichen Gründe, ne? Ja. Und das ist schon so, als wenn da so ein Rollladen runtergeht, man denkt, wenn ich jetzt so tue, als wenn es nicht wäre, dann hat es nicht stattgefunden. Mhm.
Ja.
Oder
ja,
als wenn das Hirn sich so wehrt, das zu glauben.
Aber das war so, du hast tatsächlich tagsüber schon versucht, ihn zu erreichen?
Es war eigentlich total schlimm. Ich hatte mit meiner Tochter, die eben 8 war, damals gab es noch Telefonzellen und Telefonkarten. Und wir hatten telefonieren geübt, weil sie so einen Zettel mit so Notfallnummern hatte. Und sie hat dann versucht, seine Nummer, die auch auf dem Zettel stand, anzurufen. Da hatten wir versucht und er ging nicht dran. Mhm. Und das hat mich jetzt nicht so gewundert, weil er einen Termin in Basel hatte an dem Tag. Mhm. Und dachte ich, gut, er hat jetzt keine Zeit. Aber der hat relativ in der Nähe von uns gearbeitet und man hörte die ganze Zeit, den ganzen Nachmittag hörte man einen Hubschrauber kreisen im Industriegebiet Nord, ein Polizeihubschrauber. Und nachher war auch klar, dass das der Hubschrauber war, der über der Unfallstelle gekreist ist, um Fotos zu machen. Aber das ist natürlich in dem Moment, wo man da steht und irgendwo anruft, kann man ja nicht ahnen, dass dieser Hubschrauber mit dem eigenen Leben irgendwas zu tun hat. Mhm. Also deswegen war das so völlig irre an dem Tag.
Mhm. Ja, total.
Genau.
Ja,
sorry. Ja, also eben, das ist so, im Nachhinein denkt man dann so, mein Gott, das ist doch so, es ist eigentlich wie so ein Film. Eigentlich, man kommt sich plötzlich vor wie in so einem schlechten Tatort. Ja, also, ja.
Ja, das ist irgendwie so, ich denke da gerade drüber nach, wenn man das jetzt jemandem als Drehbuch anbieten würde, ob dann der Regisseur oder die Regisseurin nicht sagen würde, also nee, das, komm, also das ist jetzt eine Story, die ist wahrscheinlich 3000 Mal erzählt und so richtig, ne, also
ja, und das ist jetzt echt too much, noch
genau,
mit dem Hubschrauber und ja, es ist echt ein bisschen an Haaren herbeigezogen,
ja.
Aber so war es.
Ja, und dann kommt ja, also dann stehen die Polizisten in der Wohnung und was dann häufig so auch aus meiner Erfahrung passiert, ist, die sprechen das ja dann zumindest in den meisten Fällen sehr klar aus. Also die reden da nicht lange drum rum, zumindest so, wie ich das kenne. Ich weiß nicht, wie du das erlebt hast.
Also, das war auch, also das war so ein bisschen komisch, weil die gesagt haben, also sie wissen, dass er es ist, weil sie haben sein Portemonnaie in der Hosentasche gefunden mit dem Ausweis, aber sie haben ihn noch nicht eindeutig identifiziert.
Okay.
Ja, und da schwant einem dann irgendwann auch Übles. Also, ja.
Das heißt, bis dahin wusstest du aber auch noch nicht, was passiert ist. Die hatten dir nur gesagt.
Nee, die hatten gesagt, dass er bei einem Unfall ums Leben gekommen ist, dass es ein Unfall mit einem Lastwagen war und dass der ihn überfahren hat. Und dann ist natürlich so, wenn die gesagt, dann sagen die halt so, ja, wir haben also sein Portemonnaie in der Hosentasche gefunden mit seinem Ausweis, aber nicht, dass sie sich jetzt Hoffnungen machen. Es war er, aber trotzdem ist er noch nicht 100% identifiziert. Mhm. Also das ist dann so ein, ja, da wird man am liebsten denken, okay, vielleicht hat ja einer sein Portemonnaie geklaut oder. Ja, also es war komisch in dem Moment, aber ich glaube, die konnten das nicht anders ausdrücken.
Das ist, glaube ich, auch eine ganz schwere Situation für jetzt einen Polizisten oder auch eine Polizistin, weil die müssen ja ehrlich sein. Das heißt, natürlich müssen sie dir das irgendwie sagen und die sind, also ich glaube, das kann man auch vorwegnehmen. Die Polizei kommt nicht zu dir, wenn sie sich nicht sicher ist. So, ja. Das ist ja schon so. Also, man muss sich das mal vorstellen. Ne? Die kommen da, überbringen eine Todesnachricht und kriegt plötzlich der eine einen Anruf und sagt: Ah, wir haben uns doch getäuscht, wir müssen zwei Türen weiter. Also das passiert Gott sei Dank nicht, sondern das machen die, wenn die sich sicher sind. Und trotzdem musste der dir ja irgendwie auch offensichtlich diese Botschaft noch überbringen, dass es halt, halt noch so irgendwas gibt, was noch nicht so ganz hundertprozentig klar ist, dass sie ihn eben noch nicht so hundertprozentig identifizieren konnten. Und klar, dann geht das Kopfkino los, oder? Weil dann hast du dir ja schon vorgestellt, was da möglicherweise dann ist.
Ja, genau. Und ich stelle mir das aber, wenn ich jetzt von der anderen Seite, ich habe mir das in dem Moment auch dann schon gedacht, für die Polizisten, das ist ja so entsetzlich. Also wenn du dann auch, du sagst das und dann sagt die Person, nö, das glaube ich nicht. Und du musst selber immer wieder insistieren und du siehst, was du damit anrichtest mit dieser Nachricht. Und also das kann ich jetzt auch erzählen. Also ich habe mich dann wirklich an dem Boden, ich bin echt komplett zusammengebrochen und habe dem die Beine umklammert und ihn angefleht, dass er mir sagt, dass er sich getäuscht hat. Und ich meine, das musst du auch ertragen als Polizist. Und ich meine, du hast mir mal erzählt, dass sie nicht ausgebildet sind dafür.
Zumindest, soweit ich das weiß, genau, haben die jetzt nicht keine Ausbildung in Krisenintervention oder psychosozialer Notfallversorgung. Das ist schon irgendwie ein kurzer Teil natürlich in der Ausbildung, weil auch das Überbringen der Nachrichten Teil ist. Korrigiert mich da gerne, wenn das anders ist, vielleicht auch in anderen Bundesländern, aber die werden nicht explizit ausgebildet, so wie wir jetzt beim Arbeitskreis leben oder ich auch in der Krisenintervention. Also da sind die bestimmt auch mal Fortbildung gemacht, aber das ist nicht deren täglich Brot.
Das ist unvorstellbar, oder? Dann stehst du da und musst da immer wieder sagen, nein, und wir täuschen uns nicht und er war es tatsächlich. Und dann steht da noch ein kleines Kind, was immer fragt, hey, was ist jetzt mit dem? Also, ja.
Ja, du hast das gerade ganz, ganz schön beschrieben, weil da habe ich so das Gefühl, dass man auch neigt dazu zu denken, naja, das ist halt auch so eine Erfindung des Tatorts, dass die oder von irgendwelchen Krimis, dass die Leute wirklich zusammenbrechen und sagen, nee, das kann nicht sein. Aber ich würde behaupten, in 99% der Fälle, wo genau so eine Todesnachricht überbracht wird, passiert exakt das. Es passiert exakt so, dass die Leute, manchmal, das merkt man auch so ein bisschen, wenn Polizistinnen und Polizisten nervös sind und das dann so direkt im Treppenhaus noch machen, dass die Leute im Türrahmen zusammenbrechen. Das passiert, weil das zieht dir im wahrsten Sinne des Wortes ja den Boden unter den Füßen weg.
Total. Insofern muss ich sagen, die haben das wirklich gut gemacht. Die haben nichts gesagt, bevor sie nicht in der Wohnung waren, die Tür hinter sich zu hatten und wir in so einem geschützten Raum waren.
Ja, wir versuchen oft auch uns hinzusetzen natürlich, weil wir das ja wissen, was sonst möglicherweise kommt, dass man weiche Knie bekommt, weiche Beine bekommt. Das heißt, das ist auch, wir versuchen uns oft hinzusetzen mit den Leuten, aber vielleicht kannst du da auch nochmal einen Einblick geben. Mein Eindruck ist immer, wenn zwei Polizisten vor der Tür stehen und dann sind noch zwei Leute, wir sind ja häufig ohne Uniform unterwegs, aber dann sind noch zwei Leute dabei, die auch mit in die Wohnung kommen, die dann schon vorgestellt werden als Notfallseelsorge oder Notfallnachsorge oder Krisenintervention, dass den meisten schon dämmert, dass das jetzt hier kein Spaß ist. Also.
Aber ich habe zwei Personen gar nicht wahrgenommen. Also ich habe
genau, das wäre jetzt die spannende Frage, auch ob die überhaupt direkt dabei waren oder ob die Polizei die nachher noch dazu geholt hat.
Also kann sein, dass die vielleicht später kamen. Also kann aber auch sein, dass mein Hirn das komplett Also es kann auch sehr gut sein, dass die mit reinkamen und sich so seitlich hingestellt haben und ich habe die nicht mehr gesehen. Ich weiß es nicht mehr. Ich sehe noch die zwei Polizisten vor mir und plötzlich waren da noch zwei andere Leute, aber ich habe, und die Tür war ja zu dazwischen. Also entweder sind die gleichzeitig mit reingekommen und ich habe die übersehen, was ja schon irre ist, weil so groß ist mein Flur nicht, dass also wenn sich da vier Leute reinquetschen, müsste man es eigentlich merken, aber keinerlei Erinnerung dran.
Ja. Irre. Und dann finde ich auch das einen richtig guten Punkt, den du gemacht hast. Das ist natürlich auch, also die ganz typische Reaktion in solchen Situationen ist, dass man das nicht wahrhaben will und dass die Leute sagen, das kann nicht sein. Ich erinnere mich an einen Einsatz, interessanterweise der gleiche, wo wir das Thema mit den Uniformen erst hatten und ich lasse sie nicht rein. Und dann hatten wir es geschafft und saßen in der Küche. Und dann, das tut einem ja auch unglaublich leid dann in dem Moment, weil die Mutter des Verstorbenen damals, bei dem wir waren, war der Sohn der Familie, hat gesagt, das kann nicht sein. Ich habe ja vorhin noch telefoniert, wir waren da mitten in der Nacht und sie sagt, sie hätte vorher noch mit ihm telefoniert und der Polizist hat keine andere Möglichkeit, als zu sagen, ja, wir wissen, dass sie vorhin noch miteinander telefoniert haben, wir haben das auch gesehen, aber jetzt ist es definitiv so, wir haben sein Handy gefunden auch, es war ein Rollerunfall, das Handy lag daneben und wir sind uns absolut sicher, dass es ihr Sohn ist und wir sind uns auch sicher, dass er verstorben ist. Und das musst du immer wieder sagen, weil das muss ja bei den Leuten ankommen. Und das sickert ja auch, das wirst du wahrscheinlich dann auch gemerkt haben, so nach und nach ja dann auch durch irgendwie, ne?
Irgendwann sickert es durch, ja. Aber das dauert ja Tage. Ja. Also das sickert jetzt auch nicht an dem Tag komplett durch. Also.
Ja, ich glaube, man versteht schon irgendwann, dass es kein Scherz ist und dass die das jetzt nicht machen, um um irgendwas Absurdes zu üben oder so, sondern dass das schon ernst ist. Aber begreifen.
Begreifen kann man es nicht so schnell. Ja. Das dauert Tage und Wochen. Also, glaube ich, also ich denke, dass das den meisten Leuten so geht.
Ja.
Das ist anders, wenn jemand krank ist und du siehst, dass jemand stirbt und langsam stirbt und du kannst, ja, aber wenn jemand einfach so plötzlich weg ist.
Ja. Das ist ja auch so eine ganz wesentliche Unterscheidung, die ich mache, wenn wir von diesen akuten Krisen sprechen. Da steckt ja gar keine Wertung drin. Also natürlich ist das genauso schlimm, wenn man jemanden nach einer langen Erkrankung verliert und durch diesen Prozess begleitet. Das ist gar nicht zu werten irgendwie. Mhm. Aber es ist eine völlig andere Art, weil du siehst es natürlich ein bisschen mehr kommen und du wirst so darauf vorbereitet, dass das natürlich nicht ist. Ganz anders jetzt in dem Fall, den du erlebt hast. Weil das steht, du hast es sehr schön beschrieben, es steht abends komplett unerwartet vor der Tür.
Genau, und wenn jemand krank ist, dann weißt du ja schon, dass die Person krank ist und du weißt vielleicht auch, dass sie sterben wird. Du siehst es ja, dass so, du kannst dich darauf vorbereiten, das macht es überhaupt nicht besser.
Mhm. Null.
Aber wenn jemand so mitten voll aus dem Leben gerissen wird, dann ist das null Chancen, dich vorzubereiten. Und deswegen ist es, glaube ich, so schwer, das dann zu verstehen und so eine Nachricht auch zu überbringen dann.
Ja, da verweise ich auf eine andere Folge. Wir werden die Perspektive hier auch reinnehmen und fragen mal bei Polizistinnen und Polizisten nach, wie ist es denn, so eine Nachricht zu überbringen und was macht das auch mit euch? Also ist ja auch, finde ich, eine ganz spannende Perspektive nochmal.
Ja, finde ich gut.
Und dann sitzt du da in deinem Wohnzimmer wahrscheinlich irgendwann oder in der Küche, weiß nicht, habt ihr euch irgendwo hingesetzt dann?
Ja, wobei, also ich glaube sogar, dieses Kriseninterventionsteam kann sein, dass die länger da waren als die Polizei.
Mhm. Normalerweise ist es so, ja.
Und ich glaube, die habe ich aber dann weggeschickt, weil ich das Gefühl hatte, ich muss jetzt erstmal hier mich sortieren.
Ja.
Und ich hatte auch überhaupt, ich konnte gar mit niemand reden oder, und meine Kinder saßen da neben mir und wir waren völlig verstört. Wir haben sie erstmal aufs Sofa gesetzt und mein Sohn hat mir abartige Fragen gestellt und meine Tochter war völlig verstummt und dann habe ich angefangen rumzutelefonieren und das Leuten zu erzählen, was ja auch total schlimm ist, weil die ja genauso unvorbereitet waren. Aber ich glaube, das war eher so, dass ich begreife, was da gerade passiert ist, musste ich das ganz vielen Leuten erzählen, aber das Interventionsteam habe ich relativ bald weggeschickt. Also das Einzige, was ich weiß, ist, dass die meine Tochter aus der Dusche gerettet haben, aber ansonsten weiß ich überhaupt nichts. Also ich weiß auch gar nicht, ob die weiterkamen als bis in den Flur oder ob, keine Ahnung.
Das
also
ist eine,
kann ich leider gar nicht viel zu beitragen, das Interventionsthema angeht.
Ich finde gar nicht leider, weil das ist ja genau irgendwie meine Idee gewesen, warum ich diesen Perspektivwechsel machen will, weil ich kann jetzt aus, was weiß ich, wie vielen Einsätzen erzählen, wie ich das wahrnehme und ich finde es aber unglaublich spannend, diese Gegenperspektive mal zu hören von jemandem, der das leider erleben musste und aber sagt, ich weiß es nicht mehr, ich weiß nicht, ob die aus dem Flur jemals irgendwie noch weiter in die Wohnung kam. Ich kann dir nicht sagen, ob die länger da waren als die Polizei. Das ist dann offensichtlich einfach gelöscht.
Das ist komisch, aber es ist doch seltsam. Warum erinnert man sich an die Polizei? Vielleicht, weil die da so mit ihrer Uniform stehen oder man die so als Polizei wahrnimmt und dann waren halt noch zwei, von denen man, weiß ich nicht, was die anhatten oder die waren einfach da. Ja. Also das ist doch seltsam, oder? Dass man die so ausblendet, obwohl die ja eigentlich so einen wichtigen Job machen und es so wichtig ist und so unterstützend eigentlich auch. Aber gerade die blendet man komplett weg. Eigentlich traurig.
Ja, ich habe eine Hypothese, das ist wahrscheinlich auch bei jedem unterschiedlich. Ne? Da gibt es wahrscheinlich nicht die eine Wahrheit. So für dich war das eben so, dass du es einfach nicht wahrgenommen hast und dann ja auch gesagt hast, irgendwie will ich es auch nicht. Und das ist ja auch immer vollkommen in Ordnung. Wir kommen ja immer gerne mit der Polizei. Und für uns ist es aber auch immer in Ordnung, wenn Betroffene sagen, ich möchte das nicht und ich kann jetzt hier gerade nicht mit jemandem reden und schon gar nicht mit wildfremden Menschen. Denn das finde ich auch ganz wichtig zu verstehen. Da sitzen wildfremde Menschen plötzlich in der eigenen Wohnung. Und das mag von manchen als sehr hilfreich wahrgenommen werden. Von anderen, du hast es gar nicht wahrgenommen beispielsweise, wieder andere sagen, nee, also das Letzte, was ich jetzt möchte, sind, dass hier fremde Menschen noch in meiner Wohnung sitzen, während ich ja wahrscheinlich eine der schlimmsten Situationen gerade durchlebe, die ich bisher durchleben musste.
Ich glaube, das hätte mich gar nicht gestört, das hätte es mir einfacher gemacht, dass das Fremde Menschen sind, weil ich dann das Gefühl hätte, glaube ich, dass ich mich jetzt nicht auch noch drum kümmern muss, wie es denen damit geht. Mhm. Also wenn du Angehörige hast und alle, die ich dann angerufen habe, die waren ja alle genauso entsetzt und genauso. Und dann hast du plötzlich das Gefühl, Gott, jetzt was habe ich denn jetzt angerichtet? Jetzt muss ich mich um die auch noch kümmern. Und ich glaube, das ist ja das Gute an dem Kriseninterventionsteam, dass die emotional nicht involviert sind. Also die sind empathisch, aber sie sind nicht involviert. Ja. Und das heißt, du kannst auch an die hinquatschen, wahrscheinlich, was du willst. Ja. Und die wissen, was sie zu erwarten haben und können im besten Fall damit umgehen. Und ich denke, dass ich könnte mir vorstellen, dass es das für viele Betroffene einfacher macht. Mhm.
Das ist natürlich auch die Idee. Irgendwie, und da freuen wir uns, freue ich mich natürlich auch immer, wenn das so ist. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt, den du da ansprichst. Weil ja, also natürlich ist es für uns da leichter, distanzierter zu sein und auch wahrscheinlich mehr aushalten zu können in so einer Situation. Zum einen, weil wir natürlich die Routine haben, sofern man da von Routine sprechen kann. Aber das ist für uns keine außergewöhnliche Situation, weil wir sind, also außergewöhnlich natürlich schon im Sinne davon, dass wir verstehen, dass das außergewöhnlich ist, aber wir haben es ja hunderte Male schon erlebt, so, und haben deshalb, glaube ich, auch ein bisschen weniger Angst davor, in solche Situationen zu gehen. Jetzt hast du auch keine Angst vor der Situation gehabt, weil du dich nicht darauf vorbereiten konntest, also woher soll die kommen, aber wir haben genau diese Routine. Und was natürlich passiert ist, wenn ich dich richtig verstanden habe, hast du direkt auch, oder was heißt direkt, aber irgendwie im Laufe des Abends auch angefangen, andere Angehörige noch anzurufen.
Mhm. Ja, das war alles total, völlig fatal, weil mein Lebenspartner kam nicht aus Freiburg, der ist aus der Eifel gewesen, aus einem wirklich kleinen Kaff in der Eifel, irgendwo im Niemandsland. Das heißt, die Eltern von dem wussten auch noch gar nicht, was passiert ist.
Ja.
Da war also, die hatten noch nicht mal Internet da zu dem Zeitpunkt, ja. Und da war, also das hatte mir die Polizei auch gesagt, ich kannte die auch noch gar nicht. Mhm. Ich hatte die noch nicht kennengelernt, so lange waren wir noch nicht zusammen. Und die Polizisten hatten mir gesagt, dass gerade jemand zu denen unterwegs ist und sie haben mir deren Kontakt gegeben, was ich toll fand.
Ja.
Also und haben gesagt, ja, eigentlich offiziell sollte man das eigentlich wahrscheinlich nicht machen, aber die Kollegen, die ihn gefunden haben, hätten gesagt eben, wer ich bin, und die haben mir den Kontakt gegeben und ich solle dort aber nicht anrufen, bevor die Polizei dort gewesen ist. Genau.
Aber das weißt du ja letztendlich dann auch gar nicht, oder? Wann die da waren? Oder hatten die gesagt, die planen das auf
22 Uhr? Ja, oder die haben, das kriege ich auch nicht mehr so genau zusammen, ob dann die Polizei von dort mich angerufen hat und gesagt hat, so, wir stehen jetzt vorm Haus, ich glaube, so war es, und wir gehen jetzt rein.
Ja.
Ich glaube, so war es gewesen.
Ja.
Und dann haben die gesagt, wir gehen jetzt rein und dann können sie später sich melden.
Ja.
Also auch das, völlig irre Situation, dass man dann die Eltern vom Lebenspartner quasi kennenlernt durch den Tod desjenigen, also völlig, also, völlig irre.
Beschissener kann es doch, wenn man ganz deutlich ist, eigentlich nicht sein, oder? Nee, also das ist doch so die mit Abstand beschissenste Situation, in die du dann zusätzlich auch noch reingeworfen werden kannst.
Deswegen, das war mir dann alles zu viel. Also da hätte mir ja auch keiner helfen können, in dem Fall mit den Kriseninterventionsteam oder so. Das,
ja, ich finde, nee, genau deshalb habe ich diese Frage auch gestellt, weil das ist ja also eine Erwartung, die durchaus in unseren Einsätzen schon auch immer wieder aufkommt, dass jetzt, wenn die schon da sind, dann können die ja wenigstens die Angehörigen noch anrufen und so weiter. Und ich glaube, das ist vielleicht ein ganz wesentlicher Unterschied darin, dass wir eine Ausbildung gemacht haben, die man jetzt als Freund oder ich auch als dein Nachbar, der ich ja möglicherweise auch dazu hätte kommen können, wenn wir einen guten Kontakt hätten, nicht weiß. Und ich glaube, dass ganz viele Leute dann genau diese in so einen, ich nenne es mal Aktionismus verfallen und sagen, okay, Judith, ich übernehme das für dich natürlich, ich rufe da an, kein Problem. Mhm. Und was dadurch aber natürlich einerseits passiert ist, ich nehme dir total deine Selbstwirksamkeit, weil theoretisch bist du in der Lage, diesen Anruf selber zu tätigen. Und das weißt du ja auch und so weiter. Das heißt, ich nehme dir da ein Stück weit ja auch die Selbstwirksamkeit. Plus, ich schalte mich ja als nochmal irgendwie Instanz nochmal dazwischen, was, glaube ich, in der Situation gar nicht so richtig Sinn ergibt. Und ich glaube aber, dass ganz häufig die Erwartung ist, jetzt rufen die auch an. Und was wir aber machen ist, dass wir sagen, nee, wir halten das nicht für eine gute Idee, dass jetzt jemand von uns anruft. Lassen Sie uns oder lass uns lieber mal zusammen überlegen, wie du diesen Anruf hinbekommen kannst. Also lass uns mal vorher überlegen, was du denen gleich sagst, wie du damit umgehst. Und dann kannst du es aber selber machen. Und wir versuchen natürlich damit genau diese Selbstwirksamkeit irgendwie so schon so wieder ein bisschen herzustellen und den Leuten so ein bisschen zu vermitteln, auch du bist hier nicht völlig hilflos. Also du kannst solche Sachen schon selber machen und wir unterstützen natürlich dabei. Aber du kannst das, du kriegst es hin.
Super, weil ich glaube, dass es auch vielen Leuten wahnsinnig hilft. Ich weiß jetzt zum Beispiel auch nicht, wie es bei mir gewesen wäre, wenn ich meine Kinder nicht gehabt hätte. Weil ich kann mich wirklich sehr genau an die Situation erinnern, als der Polizist mir das dann zum fünften Mal gesagt hat und irgendwann so durchsickerte, der meint das wirklich ernst, habe ich gedacht, so und jetzt habe ich aber gerade die Schnauze voll. Ich mache hier nicht mehr mit. Das ist zu viel. Ich kann das ist mehr, als ich ertragen kann und jetzt ist Ende.
Ja.
So, das war so mein erster Gedanke. Und dann sah ich so meine Kinder da neben mir stehen, dachte, scheiße. Darf man ja vielleicht sagen?
Darf man sagen, ja.
Das geht ja gar nicht. Ich kann mich hier gar nicht aus dem Staub machen. So, und da denke ich mir, wenn jemand alleine ist und vielleicht keine Angehörigen da stehen hat und keine Kinder neben sich hat, könnte ich mir vorstellen, dass Menschen durchaus in die Situation kommen und wenn da niemand da ist, dass sie dann denken, nö, jetzt ist Ende. Ich ertrage es nicht mehr. Und genau jetzt mache ich hier Schluss. Und da könnte ich mir sehr gut denken, dass das Interventionsteam da genau richtig ist.
Auch das ist ja eine Idee. Und auch das passiert tatsächlich erstaunlich häufig. Erstaunlich häufig ist vielleicht sogar falsch formuliert. Aber auch das erleben wir immer wieder, dass in genau diesem Moment uns ganz häufig entgegenkommt auch, jetzt will ich nicht mehr. Dann will ich auch nicht mehr. So diese Sätze, wo man natürlich, wenn man da geschult ist, und das weißt du jetzt aus dem Arbeitskreis Leben, aus der Krisenintervention, aus der Alltagsbegleitung, die du da ja auch machst, das sind natürlich Sätze, die einen hellhörig werden lassen. Trotzdem ist es aus der Situation heraus natürlich total nachvollziehbar irgendwie. Du bist in diesem totalen Schock und da kann ich total nachvollziehen, dass man sagt, nee. Also wie soll ich das denn jetzt noch irgendwie wegstecken? Wie soll ich hier nochmal rauskommen und so weiter? Und das ist eben genau das, wo dann Freunde, Bekannte und so weiter, glaube ich, oft so einen Drang haben, zu sagen, ich nehme dir alles ab, Judith, ich hole dir dein Glas Wasser, setz dich da hin, ich mache diesen Anruf, brauchst du noch eine Decke, willst du einen Pullover haben und dir das alles holen? Was dadurch aber natürlich, glaube ich, schon auch passiert ist, dass man dich immer so ein bisschen in dieser Hilflosigkeit natürlich dann auch zurücklässt. Weil die Sachen könntest du ja nüchtern betrachtet, du weißt besser als wir, wo dein Pullover ist, den du haben willst. Du weißt, wo deine Gläser stehen und so weiter. Und dann sehen wir das schon eher als unsere Aufgabe zu sagen, wir unterstützen dich dabei, aber versuch selber die Dinge zu machen, um einfach auch zu merken, ich kann weitermachen. Also hier ist nicht alles gerade verloren.
Und ich glaube auch gerade dieses Unterstützende, ich glaube, dass das auch viel mehr hilft, dieses Gefühl zu wissen, da ist jemand, aber der ist eben nicht in so einem Aktionismus, der ist einfach da, weil ich weiß, an dem Abend, mich hat das verrückt gemacht. Ich weiß gar nicht, mir haben Leute gesagt, ich setze mich ins Auto und ich komme. Und ich weiß, dass ich auch meinem Vater verboten habe zu kommen, weil ich wusste, ich kann das jetzt nicht gebrauchen, ich kann mich nicht auch noch um den kümmern, das ist mir alles zu viel. Ja, und der ist dann trotzdem gekommen, ich habe den rausgeschmissen. Also das, ganz viele Leute wollen irgendwas tun und verfallen eben in so einen Aktionismus. Und das ist aber, man muss sich da richtig wehren. Und eigentlich stelle ich mir das dann sehr angenehm vor, zumindest jemanden zu haben, der da sitzt und sagt, ich setze mich jetzt da hin und warte. Und wenn du mich brauchst, dann sag, was ich machen soll.
Ja. Also das ist, glaube ich, wahrscheinlich eine der ganz wesentlichen Aufgaben, die wir erfüllen können, dass wir sagen, wir sind einfach da und an uns muss niemand irgendwie, oder bei uns muss niemand irgendwie das Gefühl haben, dass er uns jetzt was schuldig ist oder so weiter, sondern wenn man zu uns sagt, geht bitte, dann gehen wir auch. Und häufig ist es dann so, dass wir schon sagen, völlig in Ordnung, wir warten gerne nochmal 10 Minuten vor der Tür. In 10 Minuten fragen wir nochmal, ob es alles, gerade wenn jemand wirklich von Anfang an sagt, er möchte das nicht, dann warten wir schon häufig nochmal irgendwie und sagen, okay, wir fragen in 10 Minuten nochmal, wenn sie dann immer noch sagen, sie wollen das nicht, dann ist es auch völlig in Ordnung. Wenn wir da schon 3 Stunden waren, dann kriegt man ja auch ein ganz gutes Gefühl dafür, dass es irgendwann okay ist zu gehen und dass die Person natürlich auch, genau wie du es gesagt hast, irgendwann kommen Angehörige, irgendwann kommen Freunde vorbei und das ist natürlich dann auch immer eine Situation, wo wir sagen können, dann ziehen wir uns auch zurück. Da sind jetzt andere Menschen, die sich gegenseitig wahrscheinlich mehr Halt geben können, als wir das auch tun können. Wobei auch das ist, glaube ich, unterschiedlich. Mal freut man sich eher, wenn Fremde da sind, du hast es ja gerade auch schon gesagt. Und manchmal will man auch einfach wirklich gar niemanden da haben. Und ich glaube trotzdem, dass dieser Aktionismus von vielen Freunden, von deinem Vater total gut ist, weil das ist ja mit der besten Intention.
Ja, aber ich empfand es als total belastend.
Genau, und das finde ich so wichtig dann zu erkennen, dass wenn jemand sagt, ich möchte das gerade nicht, dass man dann auch diesen Schritt zurück macht und sagt, okay, wenn was ist, ruf an. Und dann muss ich aber natürlich auch genug Vertrauen haben, dass du schon weißt, was du tust. Und das ist aber, glaube ich, schon auch so, weil natürlich, wenn ich mich dann dir total aufdränge, mache ich die Situation noch schlimmer, weil dann hast du, wie du sagst, eine zusätzliche Baustelle, um die du dich jetzt auch noch kümmern
genau.
musst.
Genau, und deswegen, glaube ich, ist das Interventionsteam so gut, weil wenn jemand zu euch dann sagt, so, es ist gut jetzt, ja. geht einfach, dann fangt ihr nicht an zu diskutieren, nee. Ich will jetzt doch da bleiben und du kannst jetzt nicht allein sein ja. und ihr seid dann jemand, der besser weiß, was, ja. was jetzt gebraucht wird, sodass die Person selber für sich entscheiden kann. Und ich glaube, dass es total wichtig ist.
Ja.
Ja, dass da jemand wirklich nicht so involviert ist und dann in so einen Überaktionismus gerät und ja selber auch emotional betroffen
total,
ist.
Total, ja.
So, und dann kriegt die Person, die jetzt unterstützt werden soll, hat dann noch ein schlechtes Gewissen, die Person wegzuschicken.
Ja.
Und deswegen finde ich das so gut, wenn man jemanden hat, der da so neutral ist mhm. einfach und der da sein kann, aber der auch genauso geht, wenn man es ihm sagt.
Ja.
Was Besseres kann man sich eigentlich gar nicht wünschen.
Ja, das ist eigentlich total schön, das so zu hören und mhm. zu sagen, ja, das ist natürlich auch die Idee, absolut. Mhm. Ja. Du hast vorhin gesagt, du bist dann mit deinen Kindern ja noch da gewesen. Haben die verstanden, weißt du das noch damals? Weil mit 8 und 5 Jahren, jetzt hast du ja plötzlich noch die Aufgabe, denen irgendwie noch begreifbar zu machen, dass der Mario nicht mehr kommt.
Also ja, das war total entsetzlich. Und also meine Tochter, die ist komplett verstummt. Mhm. Die hat überhaupt nichts mehr gesagt. Die hat auch in den Wochen danach nichts gesagt. Die hat sich so komplett eigentlich in sich zurückgezogen mhm. und der ging es wirklich richtig schlecht.
Mhm. Aber die auch?
An ja, die, an die also, kam ich auch nicht dran. Mhm. Und ich fand, und mein Sohn, der war kleiner und mhm. der hat so, also das vergesse ich nie, wir lagen so im Bett und ja, meine Tochter eben, die war wie versteinert mhm. eigentlich. Und mein Sohn, der hat mir, die haben mir Fragen gestellt und der hat das versucht, über Fragen klar zu kriegen. Mhm. Aber der hat mir dann so Fragen gestellt wie, denkst du, das hat ihm wehgetan, als der Laster über den gefahren ist oder denkst du, die Knochen haben geknackt, als der drüber gefahren ist? Und es war unerträglich. Also es war ja unerträglich. Aber auf der anderen Seite war es auch irgendwie total gut. Mhm. Ja, weil erstens dadurch habe ich auch irgendwie, also ich musste mir einfach klar machen, so, ja, die Knochen haben wahrscheinlich geknackt mhm. und ich glaube nicht, dass es ihm noch wehgetan hat, weil es so schnell ging und so. Aber das war ja für mich dann auch die Chance, das so zu realisieren. Und für meinen Sohn war es halt die Möglichkeit, das auch zu begreifen mhm. und zu verarbeiten, weil das ist ja unbegreiflich, ja, dass der jetzt einfach nicht mehr kam.
Ja. Ja, vor allem, weil gerade dein Sohn, der war, der die Tür aufgemacht hat, voller Freude eigentlich, der gedacht hat, jetzt kommt er. Und das schlimmste Gegenteil ist eingetreten.
Ja, genau. Und wirklich innerhalb von Sekunden ist dein ganzes Leben im Eimer. Mhm. Also wirklich, du vom totalen Glück mhm. ins Unendliche, in die unendliche Tiefe, ja. Und das, also in Sekunden. Und das war ja für die Kinder auch so emotional. Ja. Also.
Ich finde das, finde ich gerade auch total spannend, weil erst als du das jetzt gerade gesagt hast, habe auch ich mir über diese Fragen Gedanken gemacht. Das sind natürlich Fragen, mit denen beschäftigt man sich, glaube ich, als Erwachsener, es gibt bestimmt Menschen, die sich auch damit beschäftigen, aber niemals würde ich als jemand, der vom Kriseninterventionsteam zu dir kommt, dir die Frage stellen, glaubst du denn, es hat ihm wehgetan oder glaubst du denn, die Knochen haben geknackt? Und das sind so Fragen, wo man im ersten Moment denkt, ja, um Himmels Willen, aber es sind irgendwie auch komplett berechtigte Fragen,
klar,
die bei der Verarbeitung helfen.
Und ich könnte mir auch vorstellen, dass ja, ich weiß nicht, ihr habt ja sicher auch oft die Situation, dass ihr Kinder dabei habt in mhm. so Situationen und dass sich denen genau solche Fragen stellen. Und ich glaube, dass man oft versucht, so Kinder so zu schonen und nicht ehrlich mit denen ist, weil man denkt, man müsse sie schützen in dem Moment. Und jetzt sind natürlich alle Kinder unterschiedlich und ist mir auch klar, dass man denen nicht zu viel zumuten darf auf einmal. Aber ich denke, dass es durchaus Kinder gibt, die das vielleicht so, denen das hilft, wenn man mit ihnen drüber redet, was da passiert ist. Und ich denke mal, dass die Betroffenen selber da überhaupt nicht in der Lage sind in dem Moment. Aber wie geht ihr dann mit den Kindern um? Stellen die euch Fragen oder?
Es ist interessant, weil ich tatsächlich schon in vielen Einsätzen war, auch eben schon eine Todesnachricht überbracht habe. Da waren die Kinder ein bisschen älter schon. Die hatten jetzt an mich nie Fragen, was aber tatsächlich häufig Thema war, wie geht man jetzt als Eltern damit um? Erst kürzlich in einem Einsatz gewesen, wo auch jemand verstorben ist und die 6-jährige Tochter, da ging es darum, wie erklärt man der das? Also was erzählt man denen? Erzählt man denen, ja, die Oma kommt gerade nicht wieder? Das war da so eine Überlegung und da bin ich ganz klar und sage, oh, würde ich niemals machen. Also ich bin absolut kein Experte für Kinder und so weiter. Da bin ich nicht tief genug drin, aber das wäre was, wo ich sagen würde, auf keinen Fall. Also nicht lügen, nichts irgendwie erzählen, was nicht stimmt, sondern es geht dann ganz viel darum, wie beantwortet man diese Fragen. Aber Kinder sind da, das hast du ja auch beschrieben, sehr sensibel, die kriegen schon mit, irgendwas stimmt hier gerade nicht. Ja, irgendwas klar. Ist hier gerade ganz, ganz anders und es ist komisch. Und dann, glaube ich, ist es keine gute Idee, sie anzulügen, sondern dann geht es eher darum, wie bringt man das denen bei. Und klar, wenn solche Fragen kommen, das habe ich jetzt eben persönlich nie erlebt, dass mir die Frage gestellt wurde, glaubst du, die Knochen haben geknackt beispielsweise? Aber ich finde das interessant, weil ich muss mir da selber erstmal Gedanken drüber machen, glaube ich das oder glaube ich das nicht? Und ich komme, glaube ich, zum ähnlichen Entschluss und würde wahrscheinlich sagen, ja, wahrscheinlich schon, aber ich weiß es auch nicht.
Aber es ist doch verrückt, was in so einem Kind vorgeht.
Ja, total.
Aber deswegen glaube ich auch, es ist total wichtig, ehrlich zu denen zu sein. Total, weil wenn du sagst, die Oma kommt gerade nicht, heißt das, sie kommt ja vielleicht später.
Und was erzählst du dann? Also wo geht es dann weiter? Du kommst ja nicht drum rum, irgendwann zu sagen, was passiert ist. Und da bin ich absolut der Überzeugung, du musst das nicht in allen Details erzählen. Und es geht gar nicht darum, zu beschreiben, was genau passiert ist. Aber zumindest den reinen Fakt klarzumachen, wie die Polizei das bei dir ja auch gemacht hat, zu sagen, der ist tödlich verunglückt, der ist verstorben.
Genau. Und wenn auch das Kind dann zum Beispiel wissen möchte, also wenn das so konkrete Fragen hat, dann auch nicht zu schwindeln.
Nee, glaube ich auch.
Ja, und dann, ja. Ich glaube, denen hilft am besten Ehrlichkeit. Und aber klar, ihr könnt ja den Kindern jetzt nicht irgendwas erzählen, was die Eltern nicht wollen. Das ist also ja genau, auch nicht eure Aufgabe.
Das war ja deine eigentliche Frage. Gut, dass du es nochmal sagst. Genau, also das ist schon auch was, wo ich Abstand nehme in der Regel davon. Also häufig haben wir es, dass Kinder sich natürlich nochmal zurückziehen, nochmal in ihr Zimmer gehen. Und das ist auch immer in Ordnung für uns gerade. Oder Jugendliche, es ist vielmehr, die wollen dann nicht mit fremden Leuten da sprechen. Das ist ja dann auch, also es ist ja wirklich eine sehr intime Situation, in der man auch ist, eine sehr persönliche Situation. Da willst du jetzt ja vielleicht auch nicht jedem deine Reaktion zeigen. Und was ich dann schon mache, ist, dass ich dann gelegentlich mal nochmal gucke und nochmal frage, ist alles in Ordnung? Willst du gerade allein sein oder sollen wir uns mal nochmal kurz unterhalten? Und ich bin schon aber Fan davon, dass die Eltern das auch sagen, also dass sie es nicht von jemand Fremdem nochmal erfahren, sondern dass die Eltern sich da möglicherweise schon nochmal hinsetzen mit den Kindern und genau wie du es eben auch gemacht hast und wenn es abends im Bett ist und aber dann eben diese Sachen auch nochmal erklären. Mhm. Ich fürchte auch, das ist eine Aufgabe, die können wir nicht abnehmen.
Nee, und das dauert ja auch. Also das war ja in dem Moment auch nicht in dem Moment, sondern das war ein paar Stunden später, wenn das dann so langsam durchsickert und dann lagen wir so nachts im Bett und dann,
genau.
Aber da laborierst du ja die ganzen nächsten Tage dran rum und genau.
Erinnerst du dich noch, wie lang das für euch damals ging, bis ihr wieder irgendwann so das Gefühl hattet, jetzt ist es, also Normalität kehrt, glaube ich, ganz, ganz lange nicht ein, aber so man funktioniert zumindest wieder?
Also das Funktionieren, ich kann nicht gar nicht so sagen, das Funktionieren ging bei mir sehr schnell wieder, dass man so auf Autopilot schaltet und Kinder in die Schule, arbeiten. Ich bin nach 2 Wochen wieder arbeiten gegangen, weil das ja auch das ist, wo man sich so, kann ich auch nur jedem raten eigentlich, weil das so das ist, was einen so am Leben hält, dass man erstmal so funktioniert.
Es ist ein bisschen Alltag wieder. Also ja. Es ist so, natürlich nicht Alltag im Sinne von, es ist wieder alles toll und super, aber es bringt dich zumindest auf andere Gedanken. Es nimmt dir zumindest das permanente Beschäftigen damit. So, du hast zumindest inselweise, phasenweise eine Situation, mit der du gut umgehen kannst, weil bei der Arbeit weißt du, was du tun musst und so weiter. Und das funktioniert, das kriegst du hin. Und auch das ist, glaube ich, wieder ganz viel Selbstwirksamkeit, zu merken, ich komme da wieder hin. Und es gibt auch stundenweise zumindest den Moment, wo es wieder irgendwie okay ist oder irgendwie aushaltbar und es hat nicht alles nur mit dieser einen Situation zu tun.
Es ist halt auch, weil du so aus der Situation rausgehst und dann kannst du dir selber vormachen für die wenigen Stunden, die du bei der Arbeit bist, ist sowas wie Normalität, weil gestern war es genauso bei der Arbeit. Und ich glaube auch, dass das für die Kinder so sein kann, also wenn ich die dann in den Kindergarten gebracht habe, dann war vielleicht wenigstens mal in 2 Stunden nicht, dass da alles gut war und die waren nicht plötzlich glücklich und alles war gut, aber es war zumindest wieder so ein bisschen so ein anderer Rahmen auch. Also, aber ansonsten kann ich, also das kann ich nur auch jedem sagen, dass man das Gefühl hat, jetzt ist es gut und man funktioniert wieder, heißt nicht, dass auch alles gut ist.
Ja. Und dass es gut sein muss, vor allen Dingen. Ne? Also
das sowieso nicht, aber eben, ich bin dann erst ein Jahr später zusammengeklappt, also so richtig nochmal, ne? Weil eben, weil man kann, das dauert ewig, bis sowas richtig durchgedrungen ist.
Das heißt aber auch, du hast ein Jahr im Prinzip irgendwann dein Leben wieder aufgenommen und wieder ganz normal zur Arbeit, wieder ganz normal den Alltag bewältigt. Und dann kam es aber ein Jahr später nochmal, dass du gemerkt hast, was passiert irgendwie gerade nochmal?
Ja, ich glaube, ich habe dann angefangen zu joggen, wie eine Bekloppte. Mhm. Also es war das, was mich so gerettet hat. Ich bin einfach gerannt. Ich bin immer gerannt. Mhm. Das hat mir so geholfen. Hat ja so was Meditatives, dass man einfach nur rennt und, also ich bin die Berge rauf und runter gerannt. Dann kann man halt nur atmen und laufen und atmen und laufen. Und dann bin ich eines Morgens aufgewacht und hatte Panikattacken, die ich nicht als solche deuten konnte. Weil ich bin jetzt kein besonders ängstlicher Mensch, aber ich bin morgens aufgewacht und hatte eine namenlose Angst, mein Zimmer zu verlassen und aufzustehen und das Haus zu verlassen. Was relativ blöd ist, wenn man 2 Kinder hat und alleinerziehend ist.
Ja. Und vor allem, wenn du es nicht benennen kannst, oder? Also wenn du, ich hatte das jetzt noch nie, kann deswegen irgendwie nur versuchen, mir das vorzustellen, aber das ist ja was du körperlich merkst. Also du hast ja irgendwas in dir oder um dich rum, wo du sagst, was ist das? Also
ich kann das gar nicht beschreiben. Ich hatte einfach nur Angst. Mhm. Ich hatte eine riesige Angst. Es ging einfach. Ich konnte nicht das Haus verlassen. Ich konnte nicht die Wohnung verlassen. Und das ist umso schlimmer, als ich ja selber eigentlich gar nicht so ängstlich bin und ich konnte mir gar nicht vorstellen, dass mir das passiert. Und dann habe ich halt die Kinder alleine Schule und Kindergarten geschickt und so. Und dann, genau, so bin ich letztendlich beim AKL gelandet.
Das ist natürlich
auch
nochmal eine Frage gewesen. Ja, genau. Ja.
Und ich habe mich dann so 2 Wochen, habe ich da so mich so durchlaviert und wusste nicht so recht, was los ist. Und dann hat meine Schwester, die damals meine Chefin war, es war ja kein Problem, ich war krankgeschrieben und hat ja auch jeder verstanden, dass ich immer noch Schwierigkeiten habe nach dem Unfall. Und die hat aber dann irgendwann gemerkt, so Moment mal, also da irgendwas geht da ganz schief. Also als dann klar war, ich kann das Haus nicht mehr verlassen und dann hat die gesagt, du musst dir Hilfe besorgen. Mhm. Also du musst dich drum kümmern. Und die hatte dann gegoogelt irgendwie und hat den AKL gefunden. Und hat dann gesagt, Mensch, guck mal, hier habe ich gefunden, willst du nicht da mal hingehen? Willst du nicht da mal einen Termin ausmachen? Und das habe ich dann gemacht. Das war damals noch mit dem alten Leiter vom AKL, mit dem Wolfgang Stich, genau. Und in der Oberau war das noch damals, da bin ich dann hingegangen.
Das heißt so 2008 um den
2008 war das, genau. Ziemlich genau ein Jahr später, also der Unfall war September 2007 und dann 2008 war das gewesen. Und ja, so kam ich zum AKL.
Jetzt haben wir ja vorhin, oder vor allen Dingen ich, so die Rolle von Angehörigen jetzt nicht ganz so gut wegkommen lassen, weil ich gesagt habe, ja, die meinen das alle gut, aber manchmal ist es vielleicht auch gar nicht so hilfreich oder wenn man zu viel möchte, ist es vielleicht auch nicht hilfreich. In dem Fall ist es wieder, also finde ich wieder das perfekte Beispiel, wie wichtig Angehörige, Freunde und so weiter sind, dass sie in so einer Situation deine Schwester erkannt hat, das ist nicht, wie du eigentlich bist. So, hier passt gerade was nicht.
Total. Und dann aber auch nicht selber mit Tipps zu kommen. Mm.
Ja, das ist natürlich so. Gerade von der eigenen Schwester wäre es auch schwer gewesen, die anzunehmen, oder?
Ja, also so. Ja. Und das war wirklich total gut. Mhm. Ja, einfach jemand, der so sagt, Mensch, probier's doch mal aus. Mhm. Und dann kann es ja sein, dass genau das Richtige ist. Ja. Ich hätte vom AKL nichts gewusst. Ich wäre da nicht hingegangen. Ich hätte auch gar nicht die Kraft gehabt, mich darum zu kümmern.
Ja.
Und ich war letztendlich auch nur einmal da. Mhm. Aber das Gespräch hat mir so geholfen. Alleine dieses einstündige Gespräch hat mir so geholfen, dass ich dann dachte, okay, jetzt suche ich mir Hilfe und einen Therapieplatz vielleicht, oder ich muss mich jetzt da nochmal mit diesem Thema auseinandersetzen.
Ja.
Genau, und da war so der AKL dann, das, hat mir so den Impuls gegeben.
Nochmal der Anstoß irgendwie und dann.
Ja, genau.
Ist das heute noch Thema? So, also auch wenn du heute mit deinen Kindern sprichst, oder ist das jetzt ist ja wirklich 15 Jahre her? Nee, es ist mehr sogar, ne? Es sind 18 Jahre.
Wir reden da nicht oft drüber. Also ich selber kann jetzt, ich merke das so, wenn ich mit dir jetzt darüber rede, dass sich das so anfühlt ein bisschen, also als ich dir die Situation vorhin beschrieben habe, dass sich das so anfühlt, als wenn ich über jemand anders reden würde. Mhm. Das ist wie wenn sich das so abgespalten hätte. Ja, also ich bin da auch nicht mehr traurig, wenn ich drüber, also obwohl ich natürlich traurig bin, dass das so gelaufen ist, wie es gelaufen ist, aber ich werde jetzt nicht mehr traurig, wenn ich drüber spreche. Mhm. So, aber ich sag mal, die Tatsache an sich, das wird sich nie verändern. Mit meinen Kindern rede ich wenig drüber, bis gar nicht. Mhm. Die wollen das auch nicht, glaube ich. Und aber es ist immer so präsent und es gehört so zu meinem Leben dazu.
Ja, irgendwie ist das ja, so schwer das auch an ganz vielen Stellen ist, aber das ist ja, wie es Gott sei Dank häufig läuft, dass man es natürlich schafft, das irgendwie zum Teil des eigenen Lebens zu machen, ohne in den meisten Fällen, und zumindest wenn es einen normalen Verlauf hat, ohne jetzt für immer in dieser Situation verhaftet zu bleiben und dann nicht drüber wegzukommen.
Genau, also bei mir hat das, glaube ich, ganz gut geklappt. Mhm. Es ist tatsächlich so, man kann sich das in dem Moment, das kann ich auch so allen bitte auf den Weg geben, man kann sich in dem Moment nicht vorstellen, dass das jemals erträglich sein wird. Man kann es sich nicht vorstellen, dass man das jemals wird aushalten können. Und dann ist es tatsächlich so, dass es mit der Zeit verblasst und es bleibt immer da. Das ist wie so eine Narbe, die halt irgendwie verheilt und das dauert Jahre. Mhm. Also ich hatte zum Beispiel auch gerade, wenn eine Person so plötzlich weg ist, hatte ich jahrelang immer wieder Momente, wenn ich jemanden gesehen habe, der ihm ähnlich sah, dass ich dachte, der ist gar nicht gestorben. Der hat sich einfach nur aus dem Staub gemacht. Mhm. Dass man dann so plötzlich so völlig irre Gedanken bekommt.
Ja, weil rational weißt du ja, es ist totaler Quatsch. Das ist
ich weiß, ich habe ihn ja nie mehr gesehen.
Ja.
Der weiß, ja.
Also ja.
Ich habe ihn nicht mehr gesehen, der Sarg war zu.
Ja.
Und dann hat man plötzlich, merkt man so, wie man anfängt so rumzuspinnen. Denkt, vielleicht ist er gar nicht gestorben. Und das ging wirklich noch Jahre, dass ich dann wirklich so zusammengefahren bin, wenn ich jemand gesehen habe, der ähnlich aussah.
Aber das ist jetzt heute.
Ist auch nicht mehr. Aber ja, das ist ja jetzt 2007, das ist ja so lange her. Ja. Aber das hat lange, lange gedauert.
Ja.
Fand ich auch erstaunlich.
Ja, es ist.
Ja. Aber heute ist es so, und das kann ich auch sagen, also ich glaube, dass der Unfall mich so verändert hat, also im Positiven auch, dass ich bin sowieso der Meinung, dass jede Krise und jede Katastrophe irgendwas Gutes hat, auch wenn es an sich nicht gut ist. Das kann ich nur sagen. Also wenn man sowas miterlebt hat und man kommt da raus, dass man so das Gefühl hat, so okay, wenn ich das überlebt habe, dann kann ich auch vieles andere auch schaffen. Ja. Genau.
Das ist eigentlich, ja, weil du gerade gesagt hast, so in dem Moment, in dem du da bist, glaubst du nicht, dass du da durchkommst. Also, sondern du weißt wahrscheinlich nicht mal, wie du den nächsten Tag bestreiten sollst. Oder bei euch ist es abends passiert. Du weißt nicht mal, wie du ins Bett gehen sollst, wie du jemals wieder Schlaf finden sollst. Mhm. Und das finde ich interessant, wenn du das jetzt aus der heutigen Perspektive sagst, dann zu sagen, man kommt da durch. Man kann sich das nicht vorstellen in dem Moment, aber man kommt da durch. Das geht irgendwie.
Und das, obwohl es da bleibt, also das gehört ja immer dazu, ja. Aber es ist trotzdem so, man überlebt es, ja. Und ich führe trotzdem ein gutes Leben. Also hätte ich nicht gedacht, dass das noch
ja, in dem ist. Moment, ja, und das ist irgendwie ja auch so ein bisschen die Idee von uns, wenn wir Krisenintervention machen, das ist natürlich irgendwie so die Idee, die langfristigen Folgen abzumildern. Und wir können diese Situation an dem Abend nicht besser machen. Kein bisschen. Mhm. Wir können nur versuchen, die mit auszuhalten und zumindest irgendwie da zu sein als Ansprechpartner, um ein paar Fragen zu klären, um auch einzuordnen, dass es normal ist, so zu denken, dass es in Ordnung ist, zu denken, ich komme da nicht durch und dass es in Ordnung ist, gerade überhaupt nicht zu wissen, wie man schlafen soll, wie man den nächsten Tag bestreiten soll, wie man jemals wieder zur Arbeit gehen soll. Und das ist natürlich irgendwie genau die Idee, ja.
Ja, für euch schade, ihr kriegt halt, ihr bekommt das dann nicht mehr mit, wie es den Leuten später geht. Klar, jetzt durch Zufall haben wir uns beim AKL getroffen, auf diese Art und Weise bekommst du es mit. Aber ansonsten bekommt ihr halt, ist halt euer Job in dem Moment, ihr bekommt die riesige Katastrophe mit und Menschen in Ausnahmezuständen. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass ihr die gar nicht mehr wiedererkennen würdet, weil in so einer Ausnahmesituation ist man so anders und sieht anders aus und redet anders. Ich könnte mir vorstellen, dass ihr die Personen wahrscheinlich nicht mal 2 Tage später auf der Straße erkennen würdet.
Ich begegne immer mal wieder Menschen, also was heißt immer mal wieder, das klingt jetzt, als würde es in der Woche 3-mal passieren, aber ich bin schon in verschiedensten Situationen Menschen begegnet, bei denen ich in einem Kriseninterventionseinsatz war. Und das war ganz spannend, weil einmal war es hier in Ihringen bei Freiburg, da waren wir bei einer Familie und ich habe die, schätze mal, 1,5, 2 Jahre später beim Eisessen am Stadttheater in Freiburg getroffen und habe ich sie erkannt und dachte, ich kenne euch irgendwoher, ich kann euch aber gerade noch nicht zuordnen. Und erst so im Laufe der Zeit kam mir, ja, jetzt weiß ich auch woher, dass wir da waren und so weiter. Und es ist aber tatsächlich so, in den allermeisten Fällen bekommen wir es nicht mit. Es ist ganz selten, dass mal jemand nochmal eine Mail schreibt oder sich meldet und sagt, ihr wart vor vielen Jahren bei uns, vielen Dank. Das passiert aber in ganz, ganz, ganz wenigen Fällen. Und irgendwie ist das auch okay natürlich, ne? Also ich merke das bei mir selber, dass ich mich manchmal schon frage, gerade wenn man an Orten vorbeifährt, die einfach sehr mit einem Einsatz verbunden sind. Also es gibt einen Ort, das ist ein Hof außerhalb von Freiburg hier im Umland. Da fahre ich immer mal wieder vorbei und natürlich ist der für mich komplett mit diesem einen Einsatz verbunden. Und dann frage ich mich schon, wie geht's denen wohl? So, aber es ist so, ja, wir hören in den allermeisten Fällen nichts und in den allermeisten Fällen gehe ich einfach für mich davon aus, das hat den Lauf genommen, den es für die allermeisten nimmt und das ist genau, wie du es beschrieben hast, das ist Teil deren Lebens, die haben es aber geschafft, die sind da irgendwie drüber hinweggekommen und das ist nie gut gewesen, so, das ist scheiße, dass das passiert ist, aber es ist akzeptiert und es ist weitergegangen, aber mitbekommen tun wir es in den meisten Fällen tatsächlich nicht, ja.
Und ich könnte mir auch vorstellen, dass viele Menschen, viele Betroffene euch gar nicht wiedererkennen würden.
So rum glaube ich das absolut
auch. Ja. Also ich glaube, du erkennst die Person natürlich, aber andersrum, also ich, weil man ja so fokussiert ist und auf was anders fokussiert ist, dass man wahrscheinlich nachher gar nicht mehr weiß, wie sah die Person aus.
Das finde ich total spannend, dass du noch sagen kannst, die war blond. So, das ist so dieses ein einzige Merkmal ist mir hängen geblieben. Oder den Namen des Polizisten. Dieses Merkmal habe ich noch. So rum 100%ig. Und das kann ich jetzt aus dieser Situation mit der Eisdiele auch tatsächlich sagen, weil wir uns wirklich angeguckt haben und weil ich es nicht zuordnen konnte, habe ich sogar noch gegrüßt. Das werde ich auch nicht vergessen. Und ich habe in total leere Augen geguckt. Also ich glaube, dass die drei sich gedacht haben, wer bist du denn und woher sollten wir dich denn kennen? Und so rum glaube ich das sofort, weil das ist so eine Ausnahmesituation, dass dein Hirn auf Autopilot schaltet und du über ganz andere Sachen dann nachdenkst. Und dieses Gesicht hast du, glaube ich, nicht mehr vor Augen.
Glaube ich auch nicht. Ich glaube, du bist da auch in so einer Rolle. Da bist du eine von 2 Personen, die da ist und sicher total hilfreich in dem Moment. Ja. Aber du als Mensch, als Individuum sozusagen, bist da wahrscheinlich komplett ausgeblendet.
Spielst da keine Rolle, Gott sei Dank ja auch, weil tue ich ja auch ehrlicherweise nicht, muss man ja auch sagen. Es geht da ja nicht um mich, so gar nicht. So. Judith, jetzt habe ich eine letzte Frage, denn du hast dich ja dann irgendwann selbst entschieden, auch zum AKL zu kommen, zum Arbeitskreis Leben und selbst jetzt auch Menschen in Krisen zu begleiten. Hängt das auch damit zusammen, was du erlebt hast und dass du es als hilfreich erlebt hast, dann eben auch den AKL jetzt in deinem Fall?
Total. Also ja, wirklich total. Das war, ich fand es so hilfreich. Also ich kann so die Situation einfach nur erzählen bei dem Gespräch damals. Es war wirklich das erste Mal in der ganzen Zeit, obwohl ja viele Menschen versucht haben, mir zu helfen. Aber ich bin dahin und habe da eine Stunde geheult. Und das war jemand, der einfach da saß und gesagt hat, das ist auch wirklich beschissen. Das ist total beschissen. Muss man jetzt mal so sagen. Und ich könnte gerade mitheulen. So, und das war, fand ich so hilfreich, ja, dass da jemand empathisch ist und dem kann ich einfach alles sagen, ohne jetzt Rücksicht nehmen zu müssen. Und ich fand es ja auch so hilfreich, dass der mir zum Beispiel gesagt hat, dass das eine normale Reaktion ist, dass man erstmal so auf Autopilot schaltet und weiter funktioniert und dass aber dann in dem Moment, wo man vielleicht mal stehen bleibt, diese Welle an Trauer und Gefühl so über einen drüber schwappt. Und ich fand das dann auch so logisch, als der mir das gesagt hat, ja, dass ich dachte, ah ja, stimmt. Und dann war ich in der Lage, mir aber nach einem Jahr dann selber weiter Hilfe zu suchen. Und ich habe mir damals schon gesagt, also wenn meine Kinder größer sind und mal aus dem Haus sind und wenn ich das irgendwie zeitlich hinbekomme, würde ich mich wahnsinnig gerne da engagieren. Und vielleicht auch, um anderen Menschen dann zu zeigen, also man kann sowas auch wirklich überleben und man kann wirklich auch hinterher ein anderes leben, was jetzt so nicht geplant war. Aber man kann trotzdem glücklich sein und ja, und trotzdem wieder ein schönes Leben führen, auch wenn das erstmal total unwahrscheinlich erscheint. Und das, ich glaube, dass man das vielleicht gut, besonders gut kann, können andere Menschen natürlich auch. Also man muss nicht unbedingt so was Schreckliches erleben. Aber ich glaube, dass das hilfreich sein kann, dass man sagen kann, ja, das.
Das wäre jetzt genau meine Frage gewesen, weil ich bin jemand, der sowas nicht erlebt hat, der glücklicherweise verschont geblieben ist bisher von wirklich Krisen in so einem Ausmaß, die so wirklich plötzlich eintreten. Und ich glaube das schon auch. Also ich glaube nicht, dass ich deswegen meinen Job bei der Krisenintervention nicht machen kann. So, das glaube ich absolut gar nicht so, weil da steckt ja auch viel theoretisches Wissen dahinter und das habe ich und ich kann auch, glaube ich, ganz viel annehmen von der Situation. Was ich aber nicht kann und das ist, glaube ich, eben ganz entscheidend auch, ist es wirklich nachfühlen, wirklich nachempfinden, weil ich es nicht erlebt habe. Und ich glaube, dass du da tatsächlich einen ganz anderen Zugang hast, weil du wahrscheinlich viele Situationen einfach wirklich nachfühlen kannst.
Das mag sein, aber das eine ist nicht besser oder schlechter als das andere. Absolut. Das ist ja genau wie eine Hebamme selber keine Kinder bekommen haben muss, um eine gute Hebamme zu sein.
Genau, es
ist einfach komplett andere. Die muss diese Schmerzen nicht ausgehalten haben. Aber.
Absolut, das ist ein ganz anderer Zugang. Und trotzdem glaube ich natürlich, dass das schon auch mit Menschen, also manchmal bin ich auch in Situationen, wo ich dann echt denke, das ist auch ein bisschen absurd. Beispielsweise, wenn dann mir Fragen gestellt werden, wie erkläre ich das jetzt meinen Kindern? Weil da muss ich habe keine Kinder, da muss ich auf einer total theoretischen Ebene antworten und kann dann genau das sagen, was ich hier vorher gesagt habe. Ja, bitte ehrlich sein. Ja, aber die Erfahrung habe ich nicht gemacht und deswegen sind meine Antworten nicht falsch oder nicht schlechter, aber der Zugang ist halt einfach nochmal ein anderer. Und ich glaube, dass das Leuten schon auch helfen kann, wenn du auch von dir erzählen kannst, ich weiß wirklich, was sie gerade durchmachen, weil ich es auch durchgemacht habe.
Es kann schon sein. Und was ich auch schon öfter erlebt habe, so im Gespräch mit Klienten und Klientinnen, also gerade neulich wieder, dass eine Klientin dann sagt, boah, es ist mir fast peinlich, jetzt ist es schon ein Jahr her und ich fühle mich immer noch so schlecht. Und alle um mich rum sagen so, boah, jetzt also langsam. Die verlieren so langsam die Geduld und dann weiß ich einfach, ich sitze dann da und sage, du musst dich überhaupt nicht schlecht fühlen. Das ist normal.
Ja.
Das ist völlig normal. Also wie kann denn irgendjemand denken, dass es nach einem Jahr gut sein sollte? Oder
überhaupt einen Zeitraum festzulegen.
Du brauchst so lange, wie du brauchst.
Genau, und woran machst du einen Zeitraum fest?
Ja, bitte? Oder ihr habt es auch schon erlebt, dass dann Klient oder Klientin fragt, ja, oh, wann ging es dir denn besser? Ich dann sage, was soll ich dir jetzt, wenn ich dir jetzt sage, dass das Jahre gedauert hat? Es dauert so lange, wie es dauert. Und das ist aber auch nicht so, dass die Jahre dann wirklich schrecklich sind insgesamt, sondern die sind mal gut und dann immer, wenn man denkt, das wäre jetzt richtig gut, dann fällt man wieder zurück. Mhm. Und ich glaube, das hilft vielleicht so ein bisschen im Umgang dann, dass man sagen kann, ja, mach dir keinen Stress, das dauert einfach so lange, wie es dauert und gesteh dir das zu. Mhm.
Hast du heute irgendwie noch Schwierigkeiten, wenn du merkst, ein Klient oder eine Klientin hat wirklich genau die gleiche Situation, also Verkehrsunfall oder so, oder ist das wirklich so, dass du sagst, weil du vorhin auch ja gesagt hast, es ist eher, als würdest du über jemand Fremden erzählen, als würdest du quasi sachlich über irgendwas sprechen, oder kannst du damit einfach wirklich ganz klar sagen, nee, ich kann auch in so einem Fall beraten?
Also da habe ich eigentlich kein Problem mit. Ich merke eher, also wenn ich Probleme habe, dann eher im Privaten. Mhm. Also das habe ich in großen Abständen, es wird immer seltener, dass ich plötzlich so Panik bekomme, wenn jemand zu spät kommt.
Mhm. Ah, oder ja,
okay. Ich hatte das jahrelang, also das, was weiß ich, meine Tochter nachsitzen musste in der Schule und die kam nicht nach Hause. Und dann hatte ich einen völlig abartigen Auftritt in der Schule. Mhm. Wo ich die Lehrerin zusammengeschrien habe, die mir nicht Bescheid gesagt hat, und meine Tochter zusammengeschrien habe, die überhaupt nichts dafür konnte. Weil
die irritiert war wahrscheinlich auch.
Völlig, die konnte ja gar nichts dafür, aber ich bin völlig hysterisch durchs Viertel gefahren, habe die gesucht und habe eigentlich schon jederzeit damit gerechnet, dass jetzt der Anruf kommt oder jemand vor der Tür steht, und da kommt man überhaupt nicht raus aus der Schleife in dem Moment. Wirklich die totale Panik, und das hatte ich immer mal wieder. Und es passiert mir in riesigen Abständen ab und zu mal noch. Also, ja, ist mir vor einiger Zeit mal wieder passiert, weil eine WhatsApp nicht beantwortet wurde. Mhm. Also völlig absurde Situation.
Ja, irgendwie ja, wenn man das so hört, meint man, das ist so absurd. Aber wenn man den Hintergrund kennt, finde ich, wird es total nachvollziehbar plötzlich. Natürlich ist es für alle anderen, die denken wahrscheinlich, was ist denn jetzt los? Auch die Lehrerin, so, jetzt dreht sie völlig durch. Was passiert denn hier gerade?
Ich bin über die hergefallen wie eine Hyäne, wirklich. Also.
Aber mit dem Hintergrundwissen, weißt du, denke ich, ja, das ist vielleicht was geblieben ist davon. Genau dieses eine Scheiße, das ist ja genau, was ich schon mal erlebt habe. So. Und ob das dann rational ist oder nicht, keine Ahnung. Aber das ist halt was hängen geblieben ist und was passiert eben dann in so einer Situation.
Ja, und das Hirn macht ja, was es will.
Genau.
Also da kommst du ja nicht gegen an. Ja. Und ich finde es eben so interessant, dass mir das neulich nochmal passiert ist, so viele Jahre später, zu einem Zeitpunkt, wo ich sage, nee, ich komme da eigentlich gut klar mit und ich denke nicht mehr groß drüber nach. Und plötzlich in einer Situation, die damit gar nichts zu tun hat und die wirklich so klitzeklein ist, einfach weil nicht eine WhatsApp innerhalb von einer Stunde beantwortet wurde, was ja wahnsinnig oft
das
vorkommt.
Das wollte ich gerade sagen, an 500 anderen Stellen ist es ja auch schon passiert.
Und die,
ne?
Ganz oft werden die überhaupt gar nie beantwortet. Ja. Das macht auch gar nichts und ich erwarte das eigentlich auch gar nicht. Und in dem Moment war das irgendwie so, dass sich das verselbstständigt hat und dann, dann war ich überzeugt, so jetzt ist wieder eine Katastrophe passiert, jetzt ruf gleich die Polizei an und völlig aufgelöst.
Schaffst du es, dich rauszuholen aus den Situationen?
Habe ich nicht geschafft in dem Moment. Ich habe dann meinen Sohn angerufen. Und der hat dann gesagt, ja, dann schreib doch einfach eine WhatsApp und sag, wenn du innerhalb der nächsten halben Stunde nichts gehört hast, dann kommst du vorbei. Wäre ich überhaupt nicht drauf gekommen auf diese Lösung.
Weil du es natürlich in den meisten normalen Fällen auch nicht machen würdest, ne? Also das ist ja.
Und dann habe ich das gemacht und dann kam eine Nachricht und dann war kein Problem. Aber ich bin so vor mich hingekreiselt und ich hätte das alleine nicht geschafft, da rauszukommen.
Ja, spannend. Aber interessant, dass du musst das dann nur deinem Sohn sagen und der sagt, schreib doch einfach hier ganz einfach kurz oder ruf an oder weiß der Teufel.
Ja, und den habe ich ja gar nicht erreicht, weil der gerade nicht zu erreichen war. Dann habe ich noch seine Freundin verrückt gemacht und dass sie versucht, ihn zu erreichen. Am Schluss waren da alle, wahrscheinlich alle völlig aufgelöst, bloß weil mir gerade mal eine WhatsApp nicht benachrichtigt wurde. Also hinterher findet man es völlig absurd.
Ja, und trotzdem, also irgendwie interessant, dass das passiert. Und ich finde auch komplett, so weißt du, mit dem Hintergrund dieser Geschichte total nachvollziehbar plötzlich. Das wird aus meiner Perspektive jetzt heute total nachvollziehbar. Mhm. Und das Interessante finde ich, dass es in 500 anderen Fällen nicht passiert. Und in dem einen ist es aber so, weil wahrscheinlich alle Umstände drumherum, links, rechts, oben, unten gerade passen, dass man sich selber in so einen Gedankenkreis reinbringt.
Und irgendeine Verknüpfung im Hirn findet das bekannt, was da abläuft. Genau. Und dann zack, bist du auf so einem Gedankenweg und kommst mehr raus, genau.
Und ich glaube aber, das Normale daran ist, dass es eben einmal in 2 Jahren passiert oder so und mit sehr großen Zeitabständen. Wenn es jedes Mal passieren würde, dann wäre es ein Problem.
Dann ist es ein Problem, aber so, genau, ansonsten.
Das ist auf jeden Fall gut zu hören, Judith, so dass du jetzt aus der Sicht einer Betroffenen auch sagst, ja, man kann damit umgehen. Und ich finde es total klasse, dass wir darüber sprechen konnten und dass du auch so offen darüber erzählt hast und mir das damit auch ermöglicht, diese Perspektive mal einzunehmen und zu wechseln und mal in so eine Situation auch irgendwie reinzugucken und damit auch so ein bisschen auf die Arbeit, die wir beim AKL machen, aber die ich auch mit der Krisenintervention mache, mal so einen Blick zu bekommen, quasi von außen nochmal. Ne? Also wie ist das? Wie erlebt das jemand? Und in deinem Fall eben zum Beispiel auch einfach mal zu hören, ich habe euch gar nicht erlebt, weil ich es nicht wahrgenommen habe. Ich glaube, ich habe euch sogar rausgeworfen, relativ schnell. Danke, dass ihr da wart. Aber und das finde ich einfach total wertvoll. Also vielen, vielen Dank fürs Gespräch und für die Bereitschaft dazu.
Und danke für deinen Podcast. Also ich finde das eine super, super Idee. Weil erst als du mich darauf angesprochen hast, fiel mir auch wieder ein, dass da ja noch jemand war. Mhm. Und du hast es ja schon ein paar Mal erzählt, dass du das machst. Und ich finde es einfach eine bewundernswerte Sache. Und muss man auch immer sagen, das ist eine ehrenamtliche Tätigkeit, die wahnsinnig viel wert ist und die viel Zeit kostet. Und wie du, glaube ich, in der anderen Folge auch gesagt hast, es kann sein, dass du von der Hochzeit wegrennen musst. Ja. Oder das sind ja auch Einschränkungen, nicht für dich jetzt vielleicht, weil du machst das mit Begeisterung und du willst das machen. Aber die Personen, die dir nahestehen, so, denen rennst du dann weg. Und
ja, total.
Ja, und das muss man schon sagen, das ist toll.
Danke, da gucken wir bestimmt in einer anderen Folge eben auch nochmal immer wieder drauf, weil das ist natürlich auch die Konsequenz und ich kann das und vielleicht ist das auch der richtige Punkt, da eben auch Danke zu sagen, ich kann das machen, weil ich ein Umfeld habe, das das mitträgt, weil ich in meinem ganzen Leben Krisenintervention, das jetzt fast 10 Jahre sind, nicht ein einziges Mal erlebt habe, dass jemand gesagt hat, nein, du gehst jetzt nicht, du bist hier bei der Arbeit oder du bist hier jetzt auf einer Hochzeit, das geht jetzt nicht, sondern es stößt auf wahnsinnig viel Verständnis und das braucht es tatsächlich auch, um das machen zu können. Mhm. Dieses Verständnis, dass man jetzt kürzlich hier in einer Redaktionssitzung gesessen und gesagt, Leute, ich muss los. Und da fragt keiner, da sagen alle, alles klar. So, und das braucht es eben auch, das macht es auch möglich. Also, ja. Dankeschön.
Danke dir. Schön, dass ich da sein durfte.
Ja, vielen, vielen Dank, dass du da warst.
Bevor diese Folge jetzt endet, möchte ich euch noch von einer kleinen Ergänzung bzw. Wendung erzählen, die sich erst nach dem Gespräch zwischen Judith und mir ergeben hat. Wenige Tage, nachdem Judith und ich das Gespräch für diese Folge produziert hatten, hat Judith mich noch einmal kontaktiert und wir haben uns auf einen Kaffee getroffen. Denn Judith hatte in der Zwischenzeit noch einmal mit ihrem Sohn über das damalige Erlebnis gesprochen. Und dieser hat eine vollkommen andere Erinnerung daran. Aber hört selbst.
Aber ich fände es so total spannend, diese Sichtweise noch drin zu haben, weil man da ja so deutlich sieht, wie unterschiedlich ein und dieselbe Situation von verschiedenen Personen wahrgenommen wird. Also das zum Beispiel, der konnte sich überhaupt nicht erinnern, wie das war, als er da an die Tür gerannt ist. Aber der weiß, dass dieser Mann, der mit ihm da in seinem Zimmer war und seine Dinos auf seiner Frottee-Schlafanzughose bewundert hat, das wusste er auch noch, dass der eine randlose Brille auf hatte. Also, und dass er selber das total cool fand, dass der sich so für seine Dinos interessiert hat. Und das zeigt ja, wie cool das ist, was ihr da macht, ja, dass ihr so einem Kind in dem Moment die Möglichkeit gebt, da so einen Moment Normalität zu erleben.
Und so ist es. keiner unserer Einsätze gleicht dem anderen, auch wenn die Voraussetzungen scheinbar die exakt gleichen sind. Und so gleicht eben auch keine Wahrnehmung der anderen. Während sich Judith kaum mehr daran erinnert, was das Kriseninterventionsteam damals bei ihr gemacht hat und wie lange das Team vor Ort war, erinnert sich Judiths Sohn genau an unglaubliche Details wie die Brille meines Kollegen oder seine damalige Schlafanzughose. Und das Ganze 18 Jahre später. Die Wahrnehmung der Menschen in solchen Situationen und insgesamt ist unterschiedlich und deshalb gibt es auch absolut keine Blaupause und kein Patentrezept, wie man mit Menschen in Krisensituationen umgehen kann. Dem einen hilft das, der anderen das. Und was dann am Ende hängen bleibt, ist hoch individuell. Ich freue mich sehr und bin wirklich dankbar, dass Judith im Anschluss an unsere Podcast-Produktion mit ihrem Sohn gesprochen hat und dass sie sich mit dieser ergänzenden Perspektive nochmals gemeldet hat. Das verdeutlicht noch einmal sehr, warum es wichtig ist, sich auf Menschen in Krisensituationen einzulassen und so gut es eben geht, für sie da zu sein. Und natürlich auch ein ganz herzliches Dankeschön an euch, dass ihr in diesen Podcast reinhört. Vielen Dank, dass ihr euch für die Geschichte und für das Thema Krise insgesamt interessiert. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann lasst natürlich gerne eine positive Bewertung da. Das hilft sehr, diesen Podcast und damit auch das Thema noch weiter zu streuen. Und ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, danke und ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder hier reinhört.